ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich glaube immer noch an die Macht von Präsenz, von einfach miteinander zu sein. Und klar, man kann digital miteinander zu sein, aber wenn ich sehe AI, you know, KI und so weiter, ich glaube an Menschen in einem Raum zusammen. So die Möglichkeit, etwas zu geben, weil ich denke an mein Leben, was das mir gegeben hat. Erstmal Live-Theater zu sehen, erstmal Live-Musik zu hören oder für mich jetzt einfach zu musizieren mit anderen Menschen. Ja, wir brauchen Zusammenhalt. Das, was diese Stadt braucht im Moment, ist Zusammenhalt.
Was dieses Land braucht.
Was diese Welt
was
braucht.
Was diese Welt braucht.
Und was eigentlich dieses Universum braucht auch, weil there is no Planet B.
Das sag mal Elon. Hallo, let's go to Mars.
Sorry, can I give it ein kräftiger Fuck you an Elon Musk? Danke.
Herzlich willkommen zur Hörbarust. Jede Woche habe ich hier einen ganz tollen Gast sitzen, eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbarust.
Wenn eine Künstlerin oder ein Künstler es geschafft hat, als zeitlos wahrgenommen zu werden, dann darf man das wohl als höchste Auszeichnung des Publikums verstehen. Gail Tufts, die 1960 in Brockton, Massachusetts geboren wurde, ist so eine zeitlose Künstlerin. Den meisten immer noch bekannt als Comedienne, die das Oeuvre Dinglish erfand. Sie singt, tanzt und schreibt aber auch, als gäbe es kein Tomorrow. So ist sie im besten Sinne als Entertainerin zu bezeichnen. Die 80er verbrachte sie in New York City, eine wilde und gute Zeit für kreative Menschen. Fast niemand hatte Geld, aber fast alles war möglich. In den 90ern lebte sie in Berlin. Eine wilde und gute Zeit für kreative Menschen. Fast niemand hatte Geld, aber fast alles war möglich. In Berlin ist sie geblieben. Die Stadt ist ihr Zuhause nach mehr als 30 Jahren. Gail Tufts Lebensfreude und tja, ist es Optimismus, erscheinen unumstößlich. Auch den unfreundlichsten Begegnungen und schwierigsten Krisen hält sie ein Smile entgegen, das sich wie Wundsalbe auf die gegenwärtige Schroffheit legt. Dafür schon jetzt ein Thanks a lot, you verrückter Mensch.
Hallo, liebe Gail.
Hallo, Bettina.
2003 haben wir gerade nachgeguckt. 2003 warst du schon mal hier zu Gast. Überleg mal, wie lange das her ist.
Es fühlt sich wie nix. Und wir sehen uns ab und zu auf dem Wochenmarkt.
Das stimmt.
Was auch sehr schön ist immer. Aber ich glaube das auch nicht.
Und vor allen Dingen ist das ist ja so abstrakt, also mehr als 20 Jahre. Und das sind dann doch ganz schön entscheidende Jahre. Ne?
Ja, ja.
Also wenn man sich überlegt, alleine was die letzten, sagen wir mal, 10 oder 15 Jahre, was für drastische Veränderungen die mit sich gebracht haben.
Wahnsinn. Es ist plötzlich in dieser, besonders diese letzten 10 Jahre, dass man denkt, wow, okay, Brave New World.
Brave New, es gibt keinen Flughafen Tegel mehr zum Beispiel.
Das so ist es.
Alle so, ja, und wir sind kurz vorher vom Weltuntergang und Katastrophe und überall Kriege und Femizide und so. Und ich sag, und es gibt diesen Flughafen nicht mehr. Ich sag das natürlich nur, weil das der eleganteste Übergang ist. Ich meine, wann habe ich denn schon mal jemanden mir gegenüber sitzen, der Debbie Harry auf der Toilette im Flughafen Tegel getroffen hat?
Ich war so baff und sie sah so verdammt gut aus und es war früh morgens, auf einen Montagmorgen. Ich flieg weg, sie auch. Aber ich habe echt gedacht, fresh as a daisy. Und sah, coolerweise, sah genau aus wie Debbie Harry. Weißt du, sie war einfach so, hat coole Brille an, hat ein super Outfit an. Und ich habe sie angenickt, sie hat mich angenickt, weil du sagst nicht, guten Morgen, Debbie Harry. Nee, es war einfach so.
Nee, wow. Man sagt, sorry, könnte ich bitte mal die Soap haben oder machen Sie den Soap-Automaten frei, bitte. Bitte geben Sie den Seifenautomaten frei. Nee,
nur genickt.
Mhm. Vielleicht, wahrscheinlich war das nicht Debbie Harry, aber selbst wenn sie nicht...
Weil sie hat gespielt. Ich habe das gewusst. Ich habe sie leider nicht gesehen, weil ich glaube, ich habe auch selbst gespielt, aber sie hat gespielt.
Ach, sie war auch in Berlin.
Das war
okay.
Erst diese Maria.
Ja. Man muss dazu sagen, also die Toiletten wahrscheinlich eines jeden Flughafens vorbei. Die werden ja immer schicker, so.
Ja, Tegel,
aber
war,
Tegel
nicht
war nicht schick. Tegel war, das eng, war klein
groß
und
genug,
eng.
Ja, groß genug für drei, für zweieinhalb Menschen. Oh, nee, war nicht schön.
Aber sie war nicht die Einzige. Du hast ja auch noch Patti Smith auf der Toilette.
Ich habe Patti Smith in Mallorca auf die Toilette unterwegs, irgendwelche Gala. Ich habe, ich treffe viele, Heidi Klum. Auf dem Klo? Heidi Klum auf dem Klo in London. Und dann habe ich realisiert, ach, jetzt, ich weiß, warum sie ein Supermodel ist. Sie war so schön. Einfach so, und sie hat nichts. Sie hat so Jeans und ein T-Shirt und kaum Make-up an. Sie hat einfach die Knochen, die Haut. Und sie war sehr nett.
Hast du die Knochen gesagt?
Ja. So, weißt du, die
Wangenknochen.
Die Wangenknochen, you know, kein Body-Shaming für mich, aber sie war ein Schönheit. So wie eine Malerei oder etwas, wo man denkt, oh, jetzt, ich verstehe, sie ist ein bisschen der Bildschirm oder der
Leinwand.
Der Leinwand für ein Modedesigner. Das kann ich verstehen dann.
Ich finde, so Heidi Klum gehört für mich ganz persönlich zu den wenigen Menschen, bei denen ich mich nicht entscheiden kann, ob ich die sympathisch oder unsympathisch finde.
Es hat zu tun, in welcher Sprache sie spricht. Die möchte auch gerade sagen, sie war so schön, weil sie hat nicht gesprochen. die Leute in Amerika lieben Heidi und sie geht zurück jetzt zu dieser Show Project Runway. Und ich glaube, sie ist irgendwie, sie hat viel gemacht und die Image von Deutschland zu verändern in die letzten 20 Jahre in Amerika. Super positiv. Sie ist ein bisschen California Girl. Und sie ist so, sie mag es einen für diese Reality-Shows, wo die Leute wirklich etwas machen müssen. Die müssen wirklich Mode machen. Und sie ist immer auf deren Seite. Und immer so, und sie spricht auf Englisch. Und auf Englisch ist sie viel freundlicher. Und dann man sieht ihr hier und denkt, oh, je.
Ich finde, also, man sieht sie und ein Foto von Tom und man weiß, dass die jeden Tag Sex haben. So geht es mir.
Jeden Tag, jede Stunde.
Ja, wahrscheinlich ist es so, ne?
Ja.
Ja. Gut.
Obwohl Sex mit einem Mitglied von Tokyo Hotel, bin ich mir nicht sicher, ob das die Nonplusultra ist. I would have stayed with Anthony Kiedis, aber okay. Chacun a son.
Glaubst du wirklich, dass Anthony Kiedis, ich glaube, dass der... Na, ist egal, das besprechen
okay,
wir,
wenn nee, das... Denn ich würde direkt gehen zu Flea. Das ist ein ganz anderes Ding.
So.
Aber ich bin immer froh, dass die sind auch mein Jahrgang. So Flea ist irgendwie mein Jahrgang. Ich denke, ja, geil.
Du hast mal in einem sehr, sehr, sehr lange zurückliegenden Interview gesagt...
Sehr, sehr, sehr lang.
Nein,
ja.
Weil ich sage das nur deswegen, weil es sein kann, dass du dich nicht erinnern kannst und sagst.
Ja, aber sowieso.
Das kann, was? Habe ich das wirklich gesagt? Dein ganzes Leben war ein einziger Bruce Springsteen-Song. Ja. Und ich habe jetzt überlegt, ist es Tunnel of Love? Ist es I'm on Fire? Glory Days? Born in the USA oder Born to Run?
Probably Born to Run. Mit ein Subsong von My Hometown oder Glory Days.
Aha.
So, Born to Run, weil ich finde, meine Freundenkreis, mein Clique, mein Familie, mein Bruder und meine Schwester, ich habe einen älteren Bruder, ältere Schwestern, das war so, da war einfach ein Verlangen wegzugehen. Ja, du bist like, komm, the highway's packed with broken heroes and last chance power drive. Was für Poesie ist das? Und es war diese Bewegung nach vorne, wir sind frei, wir haben unser Leben vor uns. Und das war das Positive. Das ist nicht allem passiert. Und dann, das war immer so der, ja, wann kommst du zurück? Das war immer meine Mutter, mein Bruder hat immer gesagt, wann kommst du zurück? Und mein Bruder ist zurückgegangen und war nicht glücklich darüber. Aber ja, ich komme aus einer Kleinstadt, würde ich sagen.
Brockton, ja, ungefähr 100.000 Einwohner.
Ja, genau. Mhm. So eine Bedroom-Community von Boston. So Leute haben gearbeitet in Boston, aber ein kleines Haus und riesen Highschool, 4.000 Studenten in meiner Klasse. Meine Abi-Gruppe war 1.200.
Aber man konnte die Fenster nicht öffnen.
Nee, nicht ein Fenster, das sich öffnet. Und ich habe ein bisschen LSD genommen in die Highschool.
Manchmal,
ja. Und ich war wirklich so, ich kann nicht, kein Fenster hier, das öffnet. Das war prägend. Ich habe J.D. Salinger gelesen und getrippt.
Wärst du aus dem Fenster gesprungen? Vielleicht ist das der Grund, warum sie die irgendwann verriegelt haben, weil die anderen 3.999 auch total druff waren.
Ja, ja.
Und sie haben sich irgendwann gesagt, passt auf, von außen soll kein Amokläufer kommen, von innen sollen sie nicht springen.
Das war ein bisschen bevor das, Gott sei Dank. Okay. Aber nee, das war so ein bisschen, ich glaube, die möchte auch nicht. Ich glaube, der war viel von in diese Born to Run sehen. Okay. Wir möchten einfach weg.
Bevor wir deinen ersten Song spielen, habe ich noch ein Lied eingeschmuggelt. Das müssen wir auch nicht ganz hören. Aber es hat etwas mit der Gegend zu tun, aus der du kommst. Mhm. Eine Autostunde entfernt von Brockton, eine Autostunde östlich entfernt von Brockton. Und viele Menschen fahren dorthin, um sich zu erholen und frischen Fisch zu essen.
Ah, yes.
Du weißt, was jetzt kommt.
If you're fond of sand dunes and salty air, quaint little villages here and there,
you're sure
to fall in love with old Cape Cod, that old Cape Cod. If you like the taste of a lobster stew served by a window with an ocean view,
You're sure to fall in love with old Cape Cod. Winding roads that seem to
Cape Cod.
Yes.
Ich kannte nur den Song, also ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt, dass es, also ich wusste, es ist irgendwie eine Insel, ich dachte, es wäre eine Insel, eine Halbinsel. Genau, so eine hakenförmige Halbinsel. Martha's Vineyard ist da auch,
genau, wo die Obamas deren Haus haben.
Ist das so ein bisschen wie die Hamptons?
The Kennedys. Es ist die ältere Version von The Hamptons, sozusagen. Alle diese ikonische Fotografen von John F. Kennedy auf ein Segelboot, das ist alles da.
Ah.
Die haben alle dort gewohnt, Hyannisport.
Sieht aber auch schön aus.
Ist doch schön. Es ist ein bisschen, ich sage immer, es ist ein bisschen aus Sylt und Rügen. Weil im Sommer kommt die Schickeria nicht so ganz so schick wie The Hamptons, aber im Winter ist das wie Rügen im Winter. Es gibt Leute, die wie mein Bruder, die den ganzen Jahr dort leben, und es ist einfach an der Atlantik. Es ist nicht ganz sehr weit, so du kannst wirklich von einer Seite zu die andere. Und es ist Edward Hopper, der Maler, er hat dort alle seine wunderschönen Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, diese ganz besondere Licht. Es hat ein Licht, ist nirgendwo anders, und Hopper hat das gehabt.
Und bedeutete das für euch, also eine Stunde Autofahrt, es gab auch keine, also ich habe jetzt keine Bus, vielleicht gab es da auch Busverbindungen, ja. Aber bedeutete das, dass ihr da sowas wie Sommerfrische gemacht habt?
Wir haben eine kleine Hütte gehabt, als meine Schwester geboren war, so was 54, hat meine Mutter und Vater ein kleines Cottage gekauft für, ich glaube, damals $12,000, sowas, was heute, das wäre 3,5 Millionen oder etwas.
Habt ihr das noch?
Nee, leider nicht.
Oh,
das ist eine ganz traurige Geschichte. Oh. Als mein Vater gestorben war, als ich 17 war, plötzlich gestorben auf einen Herzinfarkt. Und meine Mutter, sie war so verloren. Ich bin weggegangen zu New York, zu die Uni. Ich kam zurück für Thanksgiving. Meine Schwester holt mich ab am Bahnhof und sagt, das Haus ist nicht mehr da. Ich sag, welches Haus? Die beide, the cottage auch. Und meine Mutter hat das einfach, sie hat finanzielle Angst und sie hat beide durch a friend of a friend verkauft. Und das war's. Und wird nachtrauen das bis heute.
Oh.
Es war schön, dass wir als Familie im Sommer, das ist eine von den besten Erinnerungen, die ich habe, war einfach on the Cape. Es ist toll.
Wenn man da ist, fängt man, hast du Fische gefangen und hast du Krabben gesucht, Krebse oder sowas in der
Art? Nee, ich habe geschwommen. Minigolf gespielt.
So, ja, naja. Ja, ja.
Weißt du, so die Dinger. Und es hat mich eine große Liebe gegeben, natürlich für das Meer und Beachleben und so weiter. Und ich habe realisiert, dass ich hier in Berlin bleiben könnte, als ich zum ersten Mal Rügen für mich entdeckt habe. Mhm. So, ich glaube, das war 91, ganz früh. Es war kaum jemand da. Das war noch so, da waren Leute da, aber es war nicht so, noch nicht entwickelt. Ich habe immer in die Villa Glückspilz übernachtet. Ich glaube, wir haben so etwas wie 20 Euro der Abend. Direkt am Promenade, direkt am Strand.
Wir sprechen jetzt über Rügen.
Ja.
Das Tolle an der Insel ist, dass der Wald so nah ans Meer kommt.
Das genau ist, in Binz. Man macht diese Spaziergang von Binz zum Saline. Und ich war immer oft da mit meinem Freund Matthias Frings. Bin immer wieder oft da mit der Journalist Matthias Frings und der Autor. Und Matthias, das ist aber toll. Komm, wir gehen jetzt. Es ist so sportiv, aber es ist, als ob man auf einer Seite ein Pina Bausch Bühnenbild hat und auf die andere Seite irgendwelche Freitagabend ZDF fährt Krimi. Ich weiß nicht, das ist toll.
Gott sei Dank hast du früher LSD genommen. Ich glaube, da ist noch mal was freigeschaltet
ich
worden.
Ich habe gedacht, vielleicht für mein 70. Meine Schwester hat gerade ihr 72. Für ihr 70. Geburtstag. Sie hat Microdosing gemacht von LSD. Und sie hat gesagt, das war eine super Erfahrung für sie. Und sie ist jetzt viel gechillter, auch mit älter zu werden und so weiter. Ich habe gedacht, puh, vielleicht ist etwas drin. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich wollte gerade sagen,
I always had a very good day. You know, wir haben das Ritual gemacht. Ich war ein Schauspielstudentin. Wir haben immer gemacht, so mit 5 Freunden. Und dann einer hat nichts genommen. So, wir waren in New York auch. Haben wir das oft gemacht. Und wir haben dann durch die Straßen Manhattans gegangen und einfach geguckt. Und wir haben immer eine oder zwei, die nicht drauf waren. Wir waren sehr, very careful.
I'm not
supporting drug abuse, anybody.
Of course
aber,
not.
Aber als Ritual, als etwas Spirituelles zu machen, es hat mir viel gegeben.
Hattest du nie Angst, darauf hängen zu bleiben?
Hängen zu bleiben nicht. Da war ein Abend, wo ich habe gewusst, das war's.
Was ist da passiert?
Ich habe The Supremes gehört, eine meiner Lieblings.
Das ist sehr gut, weil das ist nämlich pass auf, wir machen jetzt einen Cliffhanger. Alle so, was ist passiert an dem Abend? Und wir jetzt, da müsst ihr noch einen Moment dranbleiben. Denn wir spielen
Jean-Michel Basquiat hat auch etwas damit zu tun. Ich sage nur Cliffhanger.
Das ist ganz Rügen als Cliffhanger. Love Child. So, du bist 4 Jahre alt. Und siehst die...
Immer noch.
Nein, bei dem Lied The Supremes Love Child. Ja. Warum hast du das mitgebracht?
I saw The Supremes zum ersten Mal, war 27. Dezember 64. Ich erinnere die Daten bis heute. Es gibt ein Show, die Ed Sullivan Show. Das war so ein Variety-Show jeden Sonntagabend. Und die haben die Creme de la Creme von Entertainment da drauf. Von Elvis bis The Beatles, The Rolling Stones und... The Supremes. Und ich habe die gesehen und ich war wirklich, ich habe gedacht, das ist es. Die waren so elegant und die waren, die Gesang und Diana Ross and I just loved them. And ich habe das Glück gehabt, ich bin groß geworden in die 60er Jahre in Amerika mit Motown. And I mean, was man am Radio gehört hat jeden Tag, das war einfach fantastisch. Und bis heute, das hat diese sehr, sehr feiner Entertainment. So, ich habe realisiert, Stilphone, ich habe realisiert, dass Entertainment anders als hier in Deutschland, was ist eine ganz andere Geschichte, das wir können vielleicht vertiefen nachher. Wir haben nicht diese Spalte zwischen E, ernsthaft und U, Unterhaltung. Und für mich, das war gehobene Entertainment und etwas, das ein Handwerk, das man lernen muss.
Ja. Die Sängerin, Tänzerin, Autorin, Entertainerin Geldhafts ist heute hier zu Gast und wir lösen auf. Der Moment, in dem Gail, falls Sie jetzt erst einschalten, falls Sie das Ganze als Radiosendung hören und nicht als Podcast, herzlich willkommen erstmal. Wir haben über LSD gesprochen, ohne dabei Drogen zu verherrlichen. Gail hat erzählt, dass sie erst früher oft im Freundeskreis genommen haben und ein oder zwei Leute immer nüchtern geblieben sind, um auf die anderen so ein bisschen Acht zu geben. Aber an einem Abend wusste sie, das war's mit den Drogen.
Ja, weil ich glaube, es ist ein klassisches Symptom, die Ton war langsamer geworden. Als ob man ein damals eine Vinylplatte, das eigentlich 33 went wie ein David Lynch Film. Und ich habe echt gedacht, oh, das ist interessant. And then bing bong, die Tür klingelt und es war ein Freund von einer Freundin. Wir haben alle gewohnt als Studenten in on the Lower East Side in einer, wir haben sportbillig Apartments bekommen. In the East Village, zwischen Avenue B und Avenue C. Und damals haben wir $180 im Monat bezahlt. Ding Dong.
Warte kurz, ist denn, wenn du, hast du das Ding Dong auch, hast du Ding Dong? War das auch verzögert?
Ja, alles? Es war alles verzögert.
Abgefahren.
Ja, es war wirklich abgefahren. Und meine andere Freundin war in die andere, zwei Freundinnen waren in die andere Zimmer. Und so, ich bin einfach zum Tour gegangen. Und da stand ein wunderschöner, junger schwarzer Mann in ein weißer Papier Onesie, so ein Jumpsuit, overall, mit Farbe überall. Und ich habe gewusst, das ist Jean-Michel, die Freund von meiner Freundin Valley. Und I was like, hello Jean-Michel. Und er hat ein kleiner, das längst bevor Basquiat berühmt war, er hat ein kleiner Kassettenrekorder dabei. Und ich habe gesagt, der Ton ist not working. Und er hat meine Hand genommen, er hat in Schneidersitz mit mir auf den Boden, wir haben so geatmet, und dann er hat The Supremes, das Lied The Happening, für mich gespielt. Und dann I was like, okay. Und dann er hat That's the Way of the World von Earth, Wind and Fire. Und ich würde nie vergessen, dass ich zwei Lieder zusammen mit Jean-Michel Basquiat genossen habe. Und dann die Freunde sind zurückgekommen und ich habe wirklich so, das war's. Leider habe ich keinen.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat er dir auch noch ein Bild gemalt zum Abschied, weil du dann geschlafen hast. Deine Freunde haben dir das aber nicht gesagt. Das heißt, wir erzählen dein ganzes Leben heute anhand verpasster Millionenchancen. Die Hütte in Cape Cod, das nicht bekommene Gemälde von Basquiat. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin schon gespannt.
Wir gucken.
Und eigentlich,
mit Florian Silbereisen, bin ich mir sicher.
Immerhin Silber. So, und ich meine, genau, letztendlich hat deine Mutter ja auch sich immer gewünscht, dass du einen Kennedy heiratest.
Ja,
ne?
Ja, John. Auch schief gegangen. Auch guck schief mal. Oh, God bless. Es tut mir so leid, aber ja.
Lernen wir doch deine Eltern kennen. Deine Mutter irisch-katholisch. Dein Vater, also irisch-katholisch sagt ja noch nichts. Also da haben wir jetzt natürlich Vorbehalte oder Vorurteile. War sie denn so ein, was geht denn damit einher? Würdest du sagen orthodox? Also war sie strenggläubig?
Streng nicht, sie war gläubig. Mein Ding war, wir haben immer dann am Sonntag in die Messe gegangen. Es war nicht mehr als das, auch als ich habe gesagt, ich möchte nicht die Konfirmation machen. Weil ich war...
Also du warst evangelisch?
Nee, aber...
Kommunion.
Confirmation. Kommunion habe ich gemacht mit 6, aber die Konfirmation war dann mit 12.
Okay, das ist hier in Deutschland ist es...
Ein bisschen
das
anders.
Ja, genau.
Aber ich habe, dass ich austreten möchte aus der Kirche, ich war mit 12, war ich auch so ein bisschen, ich bin in eine andere Schule gegangen.
Firmung heißt das zweite, entschuldige bitte. Ne? Das ist so, im Deutschen, du gehst zuerst Kommunion und dann gibt es die Firmung in dem Alter. Und wenn du evangelisch bist du so mit 13, 14, gehst du zur Konfirmation.
Und ich habe gesagt, ich möchte nicht, weil ich habe gelesen, also das war schon damals gegen Homosexualität, gegen Verhutung und so weiter. Und ich habe gesagt, ma, echt, wirklich, das geht doch nicht. Und
warum warst du so liberal?
Meine Familie war relativ liberal. Mein Vater war nicht in die Kirche. Die waren Demokraten, die waren große Kennedy-Fans, große Fans von Robert Kennedy, von Martin Luther King Jr.
Du hast ihn zum ersten Mal weinen sehen.
Oh, mein Vater, ich war natürlich 3, als Kennedy ermordet war. 1963. Ja. Und ich habe meine beiden Eltern erstens, wir haben nie die Fernsehen morgens angehabt. Und die standen beide vor den Fernseher und heulte. Und das habe ich nie gesehen. Meine Mutter habe ich weinen gesehen bei jedem Film oder etwas, ja. Aber, und danach noch einmal, Bobby Kennedy war schlimmer irgendwie, weil er war auch so mehr ein helles Licht. Und dann Martin Luther King, mein Vater war fertig. Die waren wirklich, die besonders mein Vater hat so für, aber beide, für Civil Rights, für Bürgerrechte, weil mein Vater war sehr involviert mit Sport und so weiter. Wir sind in einer relativ schwarzen Nachbarschaft oder gemischte Nachbarschaft. Groß geworden, das war nie ein Thema für uns. Und das war so, so schwierig für den. So, die waren liberal, whatever liberal bedeutet. Die waren sehr demokratisch, sehr non-rassistisch, sehr für diese Zeit, gegen den Vietnamkrieg zum Beispiel. So, die waren Pazifisten, das ist ganz, ganz klar. Aber meine Mutter hat so ein bisschen diese, Gott wird alles gut machen. So, ja, wir haben kein Geld diesen Monat, but weißt du was? Gott wird sehen, dass wir gut durchkommen. Ich werde beten und dann alles wird gut. Sie hat so immer geglaubt auf die Kraft von Beten. Und ich war immer so, oder sie hat auch gerne Bingo gespielt in die Kirche. Das war so, wir haben kein Geld, aber ich werde Bingo gewinnen oder Lotto gewinnen oder etwas. Ich habe gesagt, Ma, das Geld, das du ausgibst für Lotto und Bingo, könntest du vielleicht dann die Stromabrechnung so.
Und sie haben sich gesagt, ey, warum muss unser jüngstes Kind so ein Klugscheißer sein?
Ich war ein Klugscheißerin. Ich war relativ schnell so ein in der dritten Klasse, die haben mich so ein Experiment, so ein Schule für begabte Kinder. Ja.
Du hast mit 3 ja schon gelesen.
Ja.
Ja, also.
Aber ich denke nicht darüber, weil das war einfach so.
Ulysses im Original.
Ich glaube, das war One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish.
Nein, etwas mehr. Es war in die Sport, es war in der.
Es war die Sportabteilung, die Sportteilung von The Boston Globe, ja. Weil die haben mich vorgelesen. Meine Mutter war ein Bücherratterin, whatever you say. Sie war eine Leserin. Die Bibliothek war ein Höhepunkt und so zweimal in die Woche sind wir alle, mein Bruder, meine Schwester, wir sind alle Leseratter. Uns alle. Weil das war von meiner Mutter. Und jeden Abend vorgelesen. Sie hat eine wunderbare Stimme. Und, ja, ich glaube, das war einfach, sie hat mir das wirklich gut angeleitet.
Und oft heißt es ja, dass es leichter ist für Kinder, leichter ist es wahrscheinlich auch für Kinder, die in sogenannten akademischen oder Bildungsbürgerhaushalten groß wurden. Das war bei euch nicht der Fall. Dein Vater hat als Barkeeper gearbeitet, ja. Deine Mutter war Supermarktkassiererin, ja. Und hat 3 Kinder zur Welt gebracht, ja. Und ist hin und wieder Bingo spielen gegangen, wie wir gerade gelernt,
ja,
haben.
Ja.
Also ist das, warum hingen sie, was glaubst du, wurde Ihnen das selbst so vorgelebt in Ihrer Erziehung damals? Warum hingen Sie so an Bildung und daran, dass das Lesen wichtig ist?
Ich weiß nicht, Bildung war nicht das Ding. Sie hat das genossen. Ich glaube, das war auch ein bisschen ich träume von etwas anderes. Die waren auch gerne, mein Vater liebte Musik, wir waren immer gerne ins Kino gegangen. Ich glaube, they loved entertainment. Die haben einander kennengelernt auf ein Big Band Konzert von Tommy Dorsey. So, die haben getanzt. Das war in deren kleinere Welt. Das war
der
so ein
Escape,
bisschen
der
Escape. And my mother just loved Literatur so sehr. Und hat uns auch Dinge gelesen wie, okay, so Dinge wie Puh, der Bär oder sowas. Aber wenn ich ganz klein war, es waren nicht so einfache Bücher. Sie hat uns so Geschichte gelesen. Und ja, das war die Anfang. Denn mein Vater hat mich einfach, ich war immer auf seinen Shows morgens und er hat Kaffee getrunken, die Zeitung gelesen. Dann habe ich gesagt, ja, The Red Sox 8-5 über, beat the Yankees. Und er hat gesagt, was? Und dann habe ich das nochmal genannt, hat mir dann in der Bar mitgebracht und auf den Tresen gesessen und ich habe das vorgelesen und die Männer haben alle, yay! Und ich fand Applaus sehr schön, schon sehr verführerisch schon damals. Und das war ein Kneipe neben einem Bowlingbahn.
Bowlingbahn.
Ja. The Maple Alleys in Brockton, Massachusetts.
Dein Bruder ist auch Barkeeper geworden,
ja, ja,
ne?
Ja, ja.
Die Patti Smith Group hast du mitgebracht. Ah, yes. Jetzt sind wir wieder bei Patti Smith. Ask the Angels.
Yeah.
Wofür steht das Lied?
Ich habe Patti, ein Freund von mir, in meinem Freshman Year, ich bin mit 17 nach New York gegangen und war in die New York University in the Experiment, noch ein Experiment, the Experimental Theater Wing.
Wir werden das auch gleich noch ein bisschen ausführlicher, diese Zeit,
yeah,
beschreiben.
Und mein Freund Brian took me to CBGB's, um Patti Smith Er hat gesagt, du musst sie sehen.
Das CBGBs ist ein besonderes Punk-Club gewesen. Ne?
Es war ein Punk-Club.
Ramones waren, glaube ich.
Ein ganz abgerockter, you know, SO36 ist the Ritz im Vergleich zu das. Das ist so really abgerockt. Und aber toll, weil man war ganz nah dran, die Energie in dieser, es war wie ein Schlauch, wie ein so ganz lang, dünn, stinky, schwitzig. Ne? Und da stand diese Frau mit die Gitarre und macht ein Performance, das nicht nur ein Konzert war, das war wie eine Messe, das war wie eine, das hat uns alle gehoben zu, ich habe echt gedacht, okay, das ist a long way from the Supremes, aber das ist ein Performerin.
Ich habe gerade gesagt, Mensch, das ist wie Nina Hagen, unbeschreiblich weiblich, daran hat es mich erinnert, aber es war im Original Patti Smith, die Patti Smith Group mit Ask the Angels. Zu Gast ist heute die Entertainerin Gail Tufts, die ihr Leben in den interessanten 80er Jahren in New York verbrachte und in den interessanten 90er Jahren in Berlin. Aber bevor wir nach New York aufbrechen, halten wir uns noch einen kurzen Moment in Brockton auf. Hast du in der Schule damals schon sowas gemacht wie Theater AG oder sowas?
Ja, der gab ein toller Theater AG. Die haben die ganze kulturelle, die haben ein großes Sportprogramm gehabt, aber den genauso ein großer Kultur, so Musik, Theater. Ich habe super Glück gehabt. Ich durfte in Musicals spielen. Ich habe Hello Dolly gespielt, was ich jetzt spiele in Bremen. Ich habe das mit 16 erstmal gespielt. Viel zu jung dafür.
Und oder Anything Goes. Und du hattest auch, glaube ich, immer, und das ist wichtig, auch für jetzt, auch wirklich für diese Zeit hier, du hattest immer Lehrerinnen und Lehrer, die dich, die das erkannt haben und die dich auch zu Stipendien gedrängt haben.
Ne? Ich habe so ein Glück gehabt, weil ich durfte in dieser Theater-AG spielen und wir haben große Shows gemacht. Da waren so 200 Kids da drin und ein großer Big, so ein Band, die Orchester und so weiter. Und das war toll, weil diese verschiedenen Cliques, wie die Cheerleaders, die haben immer unter so ein bisschen heruntergeguckt auf uns. Nee, wir waren alle on stage together und das war wirklich nicht schlecht. Und dann unsere Chefin, Miss Thomas, God bless her. Und ich habe noch eine, Mrs. Peterson, meine Englischlehrerin, die haben gesagt, hey, es gibt in New York University, du kannst in New York sein, du kannst Schauspiel studieren, du kannst auch Theaterwissenschaft lernen. Und ich glaube, du kriegst, wenn du strebst und gut arbeitest weiter, kannst du ein Stipendium bekommen. Und so ist das. Ich werde nie und nimmer, damals, es war $8,000 pro Jahr für die Uni in Amerika. Und das, wir sprechen über 1978. Das ist verdammt teuer. Und ich habe ein Vollstipendium bekommen mit deren Hilfe. And because I was a Streberin.
Und es hat dir Spaß gemacht, einfach.
Das auch,
das
natürlich.
Ja, also ich meine,
wir haben eine tolle Gruppe von Freunden. Das war immer für mich irgendwie, ich habe super Glück gehabt mit Freundinnen und Kollegen, die sagen, hey, mag das, das ist, vielleicht bringt die weiter.
Und das hat sich auch nicht geändert, als dein Vater so überraschend für euch alle gestorben ist. Mhm. Du, ich glaube, du warst gerade noch so 17 und mit 18 wusstest du, eigentlich der Plan war, nach New York zu gehen.
Ich sollte in die zweite Augustwoche nach New York zu NYU, zu Studentenheim in the Big City. Und 3 Wochen vorher ist mein Vater gestorben.
Und erst im Nachhinein hast du mal gesagt, hast du dir überlegt, dass es sein kann, dass sein Herz gebrochen war, weil Igor gestorben ist kurz vorher.
Eine Woche vor das ist mein Hund gestorben. Und wir haben Igor, er war ein Mischling.
Wieso heißt ein amerikanischer Hund Igor?
Meine Schwester hat das auch gedacht. Ich weiß nicht warum. Bis heute, ich weiß nicht warum, aber Marianne dürfte das
machen. Wahrscheinlich ist sie russische Spionin bis heute und du weißt es nicht. Wahrscheinlich hat sie das total spektakuläre Doppelleben geführt.
Du kannst meine Schwester nicht, das könnte gut passen.
Wirklich?
Ja, sie ist so funny, sie ist ein sehr witziger, toller Frau. Sozialarbeiterin, weißt du?
Aha.
So, Kommunistin. Ja, sie war Hippie, ich sage nur. Und ja, so Igor war, ja, unsere Familienhund, wir haben ihn 14 Jahre gehabt. Ich war 17, als er gestorben. Ja, 14 Jahre
und du
Familienhund.
Hast dann immer mit ihm gelebt, ja.
Ja,
wow.
Ja. Und irgendwann, ich glaube vor, whatever, 20 Jahre in Therapie, in die Therapiestunde, der war so diese ungearbeitete Trauer. Und das war für meinen Hund. Weil wenn dein Vater stirbt, kannst du nicht über deinen Hund trauern. Der war so viel Trauer. Und ich bin einfach weggegangen.
Ah, ja.
I mean, heutzutage würde man sagen, vielleicht nimm ein Semester frei.
Oder nimm eine Beruhigungstablette.
Ja. Und das war keiner davon. Ne?
Nein, aber das stimmt. Also vor allen Dingen Menschen, die keine eigenen Tiere hatten oder haben, können das nur schwer nachvollziehen.
Ja.
Ne? Weil es wirklich, das ist eine Intensität. Manchmal ist diese Intensität, da spreche ich natürlich jetzt auch aus eigener Erfahrung, das ist dann sowas, also man hat mit einem Hund möglicherweise oder mit einer Katze mehr zu tun als mit seinen eigenen Geschwistern oder auch vielleicht sogar mit seinen eigenen Eltern oder so. Ne? Das ist einfach eine sehr intensive Beziehung zu diesem Lebewesen, ganz nah.
Er war ein wichtiger Familienmitglied. Weißt du, das war einfach so, ja, ein Igor dazu. Das war so, für uns alle. Er war sehr, sehr, ja, es war, mein Bruder hat mir Jahre später, hier, er war in Cape Cod, ich war hier in Berlin, er ruft an, er sagt, ich muss dir etwas sagen. Ich habe gesagt, oh Scheiße. Er ist fremdgegangen, er hat seine Frau verlassen, oh mein Gott. Und er hat gesagt,
ich bin mit einem Hund zusammen.
Ich habe einen neuen Hund. Und das war so irgendwie 20 Jahre nach Igor. Und er hat einen Welpe. Und das war so ein bisschen, ich möchte nur sagen, ich habe einen Welpe. I was like, that's super. Aber er war so ein bisschen, ist das okay?
Ist es okay?
I was like, natürlich ist es okay.
Oh ja.
Sein Beagle Bowie.
Ah, interessant. Das ist der dritte Hund, der Bowie heißt, den ich kenne.
Ach,
ja, Bowie
mal.
Ist ein guter Hundename.
Ja, anscheinend.
Wir wollen es nicht versäumen, deine Schwester hier auch kurz stattfinden zu lassen. Du hast dir immerhin einen Song gewidmet. Marvin Gaye, What's Going On.
Yeah.
Es war die Lieblingsplatte deiner älteren Schwester Mary
Ann. Yeah.
Und diesen Song hören wir jetzt. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann brauchen Sie natürlich unsere E-Mail-Adresse hörbar@radio1.de. Wenn Sie jetzt sagen, wo bin ich denn hier reingeraten? Das ist eine Gesprächssendung, 2 Stunden lang im Radio, dementsprechend kürzer dann, weil wir die Musik nicht ausspielen, als Podcast. Und Sie können sich ganz, ganz viele Gespräche auch jetzt im Nachhinein noch anhören über die ARD-Audiothek oder über die Radio 1 Homepage oder über YouTube. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Hörbar als Podcast abonnieren. Das kostet Sie nicht. Sie können das jederzeit rückgängig machen. Ist nur ein Klick. Und dann verpassen Sie kein Gespräch. Zum Beispiel, vielleicht haben Sie das verpasst mit Annette Humpe oder René Polisch oder Merit Becker, Megalo, Charlie Hübner, Giovanni Di Lorenzo, Josef Hader, Ali Neumann, Mine, Reinhard May, Samira El-Wazil, Arnim Teutoburg-Weiß, Senta Berger, Conny from the Block, Armin Müller-Stahl. Oder anderen. Also können Sie alles noch nachhören. Gail Tufts, die Entertainerin, ist heute hier zu Gast. Eben noch in Brockton, jetzt schon mit gepackten Klamotten auf dem Weg nach New York. Wusstest du, wo du da wohnen könntest?
Ja. Ich habe Glück gehabt, weil ich war in die Uni und ich war in Studentenheim. Und es war ein ziemlich cooles Studentenheim, Ecke 12. Straße, Ecke Broadway, bei Grace Church. The Brittany Studentenheim, und ich war in so einer WG mit 3 Mädels und auch Schauspielstudenten, und die waren alle cool, und das war so ein bisschen, man wird geschützt denn,
ja.
Ne? Und aber wir waren in so ein Co-Ed Dormitory, so es gab auch Jungs in die Gebäude, und so am Ende unserer Flur war eine sehr lustige Gruppe von Jungs, und die haben eine Band damals, das hieß The Beastie Boys.
No.
Die haben gerade angefangen, ja.
So, und jetzt wieder eine verpasste Gelegenheit, weil der wollte nämlich, eigentlich hat er dir den Hof gemacht, aber du hast gesagt, ich muss mich jetzt erstmal um mein Studium kümmern.
Well, I was a little bit, ein bisschen so. Ich war verknallt in jemand auch, er war schwul. You know, es weiß, wie man macht. Und, aber die waren lustig und wir haben Partys gehabt.
Das
und die haben
dann gerne.
ganz im Anfang angefangen, ein bisschen zu scratchen, angefangen, ein bisschen zu rappen. And we were like, why are these weiße Jungs rapping? Aber die waren lustig. Sehr lustig.
Kannst du dich an, also offenbar kannst du dich ja wirklich sehr gut an dein, sagen wir mal, 18-jähriges Ich erinnern.
Ja, ja.
Diese Person, wenn sie dir jetzt gegenüberstünde und du müsstest sie mit 3 Prädikaten beschreiben und du würdest sie dir heute gegenüberstellen und müsstest dich heute mit 3 Prädikaten beschreiben, wie würden die lauten?
Ich glaube, ihr würde ich sagen, neugierig, flippig, unsicher.
Aha.
Und mir würde ich sagen, bodenständiger geworden, neugierig und dankbar.
Schön.
Ja. Ich wünsche, dass ich, you know, wenn man sagt, mein 18-jähriger Ich, ich glaube, ich erinnere viel von, es gibt manche Jahre, wo ich denke, auch ich kann nicht, wenn wir sagen, vor 10 Jahren jemand hat mir gesagt, was habe ich vor 10 Jahren gemacht? Aber dieses Jahr war so prägend, das war so viele Eindrücke, das war so magisch irgendwie. Ich habe auch so Leute kennengelernt, unter anderem meine Mitbewohnerinnen oder meine Klassenkameraden, denn wir sind bis heute befreundet. Das war so eine prägende Zeit, das war wirklich die Wunderjahren, you know. Und es war auch eine Zeit in New York, wo wir haben studiert tagsüber, diese erste Theatererlebnisse, Erfahrungen. Wir haben super Profs gehabt, wie die Regisseurin Anne Bogart oder Charles Ludlam. Die waren wirklich fantastische Leute. Oder die Choreografin Mary Overly. Und dann abends, wir kommen immer rein in Clubs umsonst irgendwie. Wir waren jung und wild. Ne? Und man hat jeden Abend The Talking Heads, The Ramones, Patti Smith, Lou Reed, Iggy Pop gesehen. Und dann waren wir in Kunstausstellungen. Wir haben immer mit meinen Mädels, wir haben immer so große Taschen mitgebracht und so Dinge wie, ach guck mal, Crudités, so weißt du, so Gemüse. Wir haben die ganze Gemüseplatte in die Taschen gemacht, weil wir haben kein Geld gehabt. Und das war, wir machen eine Suppe morgen. So, oder eine ganze Rede von Brie-Käse. Das war nicht klug, aber das haben wir gemacht. Es war eine ganz, ganz magische Zeit. Aber ich würde ihr sagen, sei ein bisschen, sei nicht so hart auf dich. Weil das war, ich bin nicht hübsch genug, ich bin zu dick, you know, ich habe kein Geld, ich bin nicht von einer Künstlerfamilie, ich kenne das alles nicht, ich spreche keine andere Sprache. Das war so ein bisschen, auf einer Seite war ich habe Confidence gehabt, ich war zuverlässig irgendwie und ich habe gute Freunde gehabt, so das war okay. Ich war nicht naiv, ich war auch okay in the city, aber da war immer ein bisschen Imposter-Syndrom dabei. Bin ich gut genug dafür? Ich bin nur aus Brockton. Und ich war immer ein bisschen pummelig und ich war immer ein bisschen so, unsicher.
Wann hat dich das verlassen?
ich hoffe... Bald. Nee. Ich würde sagen, irgendwie, das
hat
kommt.
Es hat sich wahrscheinlich verändert. Also es geht ja vielen so. Ne? Ich höre dich gerade reden und ich weiß auch, wie auf der einen Seite war ich so cool und so ganz klar und wusste. Und auf der anderen Seite gab es so dieses, bin ich hübsch genug, gefalle ich den richtigen Leuten, ist mein Hintern zu groß, dies, das. Also so dieses sich hinterfragen. Und da sollte auch deutlich werden, wie viel Energie wir verlieren, hätte ich dieses Gefühl, das ich jetzt mit 57 oder auch schon mit 47 hatte, doch bloß einfach schon 20 Jahre vorher gehabt. Ja?
Also ich würde sagen, spätestens in den Wechseljahren hat geholfen damit, also irgendwie so, what the fuck? Ja, und ist klar, ich sehe das jetzt mit meinem Patenkind, sie ist so 16 oder 17 jetzt, und ich denke, oh Mädel, du bist so beautiful. Und ich sehe Fotos von mir.
Aber selbst
und
wenn sie nicht beautiful wäre, also selbst, also beautiful ist ja auch schon wieder, ne?
Und was ist Beauty?
Ja,
was genau. Ist Beauty? So, was ist schön? Und was ist, oder sie ist auch wahnsinnig intelligent und witzig und liebevoll und alle diese Dinge, ich meine, ich kenne das auch von vielen Performern. viele Comedians natürlich, von Jungs auch, die fühlen sich nicht genug. Und irgendwann diese nicht genug, ich denke, das ist ein Beilage von Kapitalismus. Na, wenn wir nicht genug sind, dann würden wir etwas kaufen, das uns genug macht. Wir würden etwas konsumieren, denn irgendwann wird wir gut genug. Und ich bin erschrocken jetzt mit Leuten wie Elon fucking Musk und Mark Zuckerberg, diese cringy Männer. Und die sind jetzt hochgelobt. Das ist, was man sein sollte. Und ich denke, no. Das nicht mit mir. Das ist unsere Values, unsere Werte. Was ist los? Wie Marvin Gaye sagt, what's going on?
Gut, wir beenden diese erste Hälfte der Hörbar mit Ja, so. Yes. Oh, und da machen wir wieder einen Cliffhanger, finde ich. Oh. Weil wenn Sie in Berlin gelebt haben, zu der Zeit, in der es den Dschungel gab, diesen legendären Nightclub, dann wissen Sie, dann freuen Sie sich auf die Geschichte. Wenn Sie nicht in Berlin gelebt haben in der Zeit, haben Sie aber schon von diesem legendären Dschungel gehört und sagen sich, Mann, ey, was war denn daran so besonders? Wie sah es aus, wenn man drin war? All das werden wir gleich besprechen. Jetzt hören wir erstmal Yasu, Don't Go.
Radio 1. Hörbar Brust.
Hier ist der Ort, der für jeden was hat. Hier ist das Leben.
Hier ist das Leben.
Hier ist das Leben. Sue Kramer.
Ja.
Ja.
Das kenne ich von Thomas Hermanns. Irgendwie, ja. Eine von seinen Lieblingsliedern, ja, es ist das Leben, ich bin eine Frau, Thomas loves it. Und, aber er hat mich wirklich so viel gegeben in mein Leben durch unsere 40-jährige Freundschaft, aber auch diese ganze Sue Kramer, Peggy March, Leute, die vorher
seine
nicht...
Seine Kindheit, das war seine Kindheit.
Ja, 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 ne? Er hat mich angeturnt zu Baccarat, alle diese tolle KünstlerInnen.
Ich glaube, also... Ich meine, dass Thomas auch einer meiner ersten Gäste war in der Hörbar. Also das muss auch, 23 Jahre vielleicht her sein. Und ich weiß noch, dass er derjenige war. Wir waren in so einem kleinen Studio in Potsdam-Babelsberg, haben wir das aufgezeichnet. Und ich weiß noch, wie beeindruckt er mich zurückgelassen hat, als er sagte, wenn du wirklich wissen willst, ob ein Typ schwul ist oder nicht, ist ganz einfach, frag ihn, welche der Sängerinnen von ABBA er gut findet. Und es war mir in dem Moment total klar. Ja, also natürlich ist Vorurteil völlig klar, aber klar, die meisten werden sagen Agneta oder Agneta. Und,
genau.
Und
die Anifred hat gesagt, ja.
Das ist, ja, wenn du, die Typen, die sagen, ja, hä, nee, Anifred. Ah, okay, alles klar.
Ja.
Gut.
Thomas kann viel von das Leben erzählen über ABBA.
Über aber ja, ich glaube, das war euer erstes, vielleicht eure erste Begegnung, als du in seiner Wohnung warst, ne?
Ja, ich war auf Tournee mit einer japanischen-amerikanischen Theatergruppe. Wir haben gespielt im Marschtal-Theater in München. Ist es so 85 oder so 84. Und ich war ganz jung und erste europäische Tournee. Und wir waren eine wilde Tanztruppe. Und jede Körpergröße, wir haben gesprochen, gesungen, getanzt. Es war wilde 80er Jahre New Yorker Tanztheater. Und wir waren witzig. Und das Münchener Tanztheater.
Das ist ja eigentlich, wollte ich gerade sagen, Tanztheater ist doch, hallo?
Nee, die waren also, nur ein Mensch hat das alles genossen. Ein toller, großer, junger Mann. Er war ein Praktikant da, hat Programmhefte ausgegeben. Er schaut mich die ganze Zeit an, lächelt mit einem Riesenmund. Und das war Thomas. Und das war vor 40 Jahren die Anfang unserer Freundschaft. Und denn wir sollten auf Tournee irgendwo nach Düsseldorf. Und es war gecancelt. Und wir haben New Yorker Tanztheater Company kein Geld gehabt für Hotels oder etwas. Und Yoshiko, unsere Choreografin, sagt, finde etwas zu. Basically, find someone. Und Thomas in seiner Freundenkreis hat uns alle, wir waren so 7 von uns, hat uns alle irgendwo zum übernachten. Ich war bei Thomas und ich war in seiner Küche, ersten Abend. Und ich guck oben, so fast zum Decke und rum und um die Küche waren Singles, so 7-inch Singles, ja, so Vinyl Singles. Yeah. Und ich guckte und ich sagte zu ihnen, sind die alle die ABBA-Singles in chronologische...
Oh.
Und er guckte mich an und sagt, wie weißt du das?
Und da war natürlich das Fundament.
Seelenverwandte, ja.
Oh.
So, bis heute, ich finde das so cool.
Sammelst du irgendwas in der Gegenwart?
Nee, nicht wirklich.
Hast du mal was gesammelt?
Nee, ich bin so oft unterwegs. Ich habe immer so Dinge wie Kristallen oder Steine oder... Dinge, aber dann nicht für immer.
Legst du Sachen dann vor die Tür? Verschenkst du sie? Verlierst du sie?
Das Ding ist, ich habe viele Premieren gehabt. So, man hat immer Premierengeschenke. Kleine Toy-Toys. Und entweder die gehen so oder...
Was sind so typische Premierengeschenke?
Viele Stofftiere oder so Kleinigkeiten oder so. Die gebe ich dann meistens am Weihnachten zu einem Kinderkrankenhaus oder so. Aber dann Dinge wie Schokolade oder jemand denkt an etwas, so ist es nur Kleinigkeiten.
Ach, was macht man denn mit Schokolade?
Oder Lego-Steine oder so, weißt du, so kleine Figuren. You never know. Es hat zu tun mit, was ist der Show. I tell you, ich spiele viele Weihnachtsshows, dass ich nicht 20 Kilo zunehmen, weil wir kriegen guck mal, meine Mama hat gerade so Weihnachtskekse. Ich kann nicht. Ich muss in diese verdammte Kleider reinpassen. Bitte sehr.
Ich komme nicht darüber hinweg, dass du Lego-Steine,
Figuren, weißt du, so little Lego Playmobil-Figuren oder sowas. Hm. Ich sammle kaum.
Aber du bist auch keine Minimalistin, oder?
Nee, I would say I'm cozy, shabby chic, can we say that? So, what's it heißt? Knügge? Nee, das Knacke, Knügge.
Hügelig.
I'm a little hügelig.
Gemütlich. Yeah,
you know, ich mag das. Ich mag minimalistische Sachen sehr, aber ich habe so viele Bücher, ich habe immer noch, Gott, ich bin zusammen mit mein Bremer seit 30 Jahren und er hat immer noch CDs, you know, wir haben einfach Dinge, wir haben viele Fotografie, wir haben Fotos auf die Wände.
Habt ihr noch, also er hat CDs? Hast du noch Platten? Wie hört ihr Musik, wenn ihr zu Hause seid? Oder habt ihr auch Bluetooth-Boxen?
Ich habe Bluetooth-Boxen. Aber er mag immer noch mit CDs und er hat auch Vinyl. Er hat mit zwei Plattenspieler und weil er DJt auch. Und wir hören gern Sachen zu Hause.
Tanzt du zu Hause?
Ja. Jeden Tag. Ich finde, das ist wichtig.
Ja, ich auch.
Ich tanze... Es gibt diese schöne Postkarte, what the Küche ist zu tanzen da. Und wir machen das. Ich mag das, jeden Morgen mache ich das, weil ich muss mein Kreislauf, mein Endorphine hoch. Ich habe gerade ich mache immer Playlists für mich, weil ich bin so oft auf Tournee. Ich möchte einfach etwas haben, das ich weiß. Yeah. Und ich habe gerade einen Boston-Playlist gemacht.
Was ist da drauf?
Angefangen, The Cars.
Aha, mit welchem Song?
Just What I Needed habe ich angefangen. Und dann, of course, Jonathan Richman and the Modern Lovers, Roadrunner.
Ach so, deswegen Boston, natürlich.
Roadrunner ist Route 128. Das war meine Autobahn von Brockton nach Boston. So wichtig, als ich ein Teenager war. Und Boston natürlich, das Band Boston. Aerosmith natürlich, die erste Konzert, die ich je gesehen habe.
Ja?
Ja, mit 16 habe ich Aerosmith gesehen. Come on.
Mit Kevin?
I was with my brother eigentlich, weil mein Bruder hat der Führerschein. Kevin, mein erste große Liebe, Kevin Flynn.
Kevin stand mit einem Weihnachtsbaum vor der Tür.
Ja, das war so toll.
Wollte er dich damit beeindrucken oder deine Eltern?
Ich glaube, er möchte mich beeindrucken und meinen Vater Ärger machen.
Oh, das war sehr mutig gewesen, oder? Einen Vater verärgern zu wollen?
Ja, so war er. Leider war er auch schwul.
War nicht auch deine erste Liebe mit 14? War der nicht auch schwul?
Nee, das ist Kevin.
Das ist Kevin.
Das war, Kevin Flynn war... Er war ein kleiner Rockstar, aber er war auch, er hat das nicht gewusst. Wir sprechen über 1974. Man hat nicht so wirklich gesprochen. Nicht ganz so, als Teenager.
Ja.
Man hat nicht gesagt, ich glaube, wir waren verliebt. Wir haben uns kennengelernt mit 13, 14. Und wir waren verliebt. Aber das war so ein ganz so, weißt du, so Jugendliebe. Ja. Und dann irgendwann habe ich einfach realisiert, dass er schwul war. Wir sind Freunde geblieben, aber das war tricky damals. Wir haben niemand darüber zu sprechen. Ich hoffe, dass das.
Also das ist ja heute anders. Das, ja, also das hat sich, finde ich, schon total
positiv,
verändert. Ja,
positiv. Absolut. Und ich hoffe, das bleibt so, weil ich möchte nicht, dass das irgendwie, diese Woke-Themen, diese LGBTQ-Themen, ist like, ja, yeah, woke is a good thing. Es bedeutet, wir haben geschlafen vorher. Das ist nix, you know, come on. So, ich wünsche, dass wir das gehabt hätten damals, weil ich sehe das mit jüngeren Familienmitglieder, Kollegen und so weiter. Ich hoffe, dass Kids haben mehr Unterstützung dafür.
Also das gehört, glaube ich, zu den wenigen Sachen. Mag aber auch sein, dass Berlin oder dass Großstädte dafür nicht, dass es nicht repräsentativ ist. Ja. Also das davon ist auszugehen, ne? Dass in so einem kleinen Dorf auf dem Land, dass es immer noch irgendwie ein bisschen rückschrittlicher geht und dass es weniger Identifikationsfiguren gibt möglicherweise. Dafür ist dann wieder natürlich das Netz gut und die sozialen Medien, dass Leute wissen, hier ist alles okay mit mir. Ja. Da gibt es Leute, die genauso leben, die da auch Zeit brauchten, bis sie und so weiter. Ne? Das ist wirklich toll.
Ja, das ist Gott sei Dank. Ja.
Blöd daran ist, dass sich diese ganzen einzelnen Buchstaben, die hintereinander aufkommen, oft gegenseitig nicht grün sind und dass da manchmal wirklich auch, dass zum Beispiel auch in der Gay-Community manchmal so diskriminiert wird, dass man denkt, Leute, entspannt euch doch mal. Ja?
Well, wir haben das auch als Frauen, muss ich auch leider sagen. Das ist auch so ein Ding, ich möchte, I just want a Welt sein mit Harmonie. Manchmal, ich denke, ich singe Harmonie sehr gerne. Mit Marion Lux, wir singen sehr gerne zusammen, weil unsere Stimmen einfach passen super gut zusammen. Und ich liebe das in Harmonie. Ich bin im wahrsten Sinn des Wortes harmoniesüchtig. Yeah. Und ich denke, you can't sing harmony, wenn ihr alle dieselbe sind. Wir brauchen Unterschiede, um harmonisch zu sein. Mm-hmm. Und auch Dissonanz ist manchmal interessant, aber in einem Sinn von, wir suchen aber eine Akkorde, das geil zusammenklingt. Man braucht mehrere Teile, um eine Akkorde zu machen.
Schönes Bild. Wir hatten doch noch einen Cliffhanger, verdammte Axt.
Stimmt.
Weißt du was? Den müssen wir jetzt. den sparen wir uns.
Wir sind bei der Dschungel.
Aber wir müssen jetzt erstmal Ideal spielen.
Ja.
Ich stehe auf Berlin. Diese unglaublich tolle Band. Oh. Also zwei wirklich gute Alben. Also auf jeden Fall das erste ist hervorragend gewesen. Annette Humpe. Eine der besten Sängerin, Produzentin, Texterin. Super Frau.
Ja.
Und ihr habt ja auch mal zusammen gearbeitet. Dazu kommen wir später noch.
Ja.
Wir haben uns
durch Freunde kennengelernt und das war, als ich diese Frau getroffen habe, habe ich gedacht, okay, Vorbilderin.
Das ist schön, das ist so schön gegendert, ja.
Zwei Kontrolleure ahnen Betrug. Im Affen sahen die Rolltreppe rauf. Verdürfen halten die Beamten auf. Oranje Straße, hier lebt der Koran. Da hinten fängt die Mauer an. Mariannenplatz rot verschrien. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut.
Ich steh auf Berlin.
Ich fühl mich gut.
Ich steh auf Berlin.
Irgendjemand hat mir einen Gin bezahlt.
Irgendjemand.
Wunderbar im Dschungel. Also genau da gehen wir jetzt nämlich gleich rein. Aber nochmal herzlichen Dank, Annette Humpe, dass es dich gibt. Dich und deinen Kopf und deine Ideen und dein unglaubliches Talent. Es riecht nach Oliven und Majoran. Ja, und dann dazwischen dann diese Punk-Akkorde im Refrain. Es ist alles, es ist Kunstwerke.
Und auch als Sängerin. Ich finde einfach
großartig. Super.
So, und wie sie das produziert, die Stimme ganz vorne. Ich finde, sie ist so ein toller Stimmeproduzent. Produzentin auch und einfach ja Stimme so toll, wie sie sagt, gut.
Ja, ich finde mich gut.
Sie war auch in die Schauspielschule, glaube ich.
Aha.
Sie war im UDK damals.
Ja?
Sie war zusammen mit einem guten Freund von mir, die ich in New York kennengelernt habe, Deutscher, der Lutz Weidlich. Und das war einfach so toll, so eine tolle Gruppe von Menschen, die haben mich empfangen hier.
Wenn Sie mehr über Annette Humpe und Annette Humpes tolles Leben oder inspirierendes Leben erfahren möchten, dann hören Sie sich doch einfach die Hörbar an, können Sie über die ARD Audiothek. Auch das ist natürlich kostenlos, Sie müssen sich nur einmal anmelden und da finden Sie dieses Gespräch und noch zahlreiche andere. So, aber jetzt endlich, bevor wir es wieder vergessen, der Cliffhanger, der Dschungel. Also du bist 1984, glaube ich, zum ersten Mal in Berlin gewesen.
Ja.
Und warst ja in dieser Dance Company, in diesem Tanz, in dieser Tanztheater, genau.
Mhm. Yoshiko Tsuma in the School of Hard Knocks.
Das war die japanische Regisseurin,
ja,
glaube
ja,
ich.
Ja, ja, Choreografin. Sie ist immer noch aktiv in New York. Wahnsinn, 75, Wahnsinn.
Bist du damals schon mit den, in Anführungsstrichen, richtigen Leuten in Verbindung gekommen, sodass du damals schon, also Mitte der 80er, in diesen Läden warst?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe Annette in New York, Annette Hümper auch kennengelernt, in New York durch Freunde. Und I didn't know, oh, sie ist Annette Hümper, sie ist berühmt, sie ist jemand, ich sollte kennenlernen. Und damals konnte niemand, du konntest nicht googeln. Ich habe einfach gesagt, was für ein cooler, intelligenter Frau. Ja. Und witzig, super witzig. Und wir haben uns gut verstanden. Und so, ich bin hierher gekommen. Ein anderer Freund von mir aus New York war schon hier, Paul Outlaw, und er hat mir abgeholt in Bahnhof Zoo in Dschungel gebracht. Und ich war echt so, what is this? Weil es war so, ich war so CBGB, so diese dunkle, abgerockte Bars. Ja, okay, ich war mehr so in dieser als in Studio 54. Aber dann komme ich rein in den Dschungel und es war so hell.
Erzähl mal, wie es, also die sind ja einmal, das glaube ich, einmal umgezogen, ne? Also das,
Nürnberger Straße.
Beschreib mal, man ist reingekommen.
Man kommt rein, es war zwei Etagen, da war ein Wendeltreppe. Ich habe gedacht, ein Wendeltreppe mitten in einem Club ist, you know, in America, wir würden denken, so Versicherung. Aber nein, es war alles sehr sauber, es war sehr hell, like Neonlichter.
Ja.
Da war eine von innen beleuchtete Aquarium an der Bar. Es war alles sehr kühl.
Ja, aber das war ja diese Zeit einfach auch, ne?
Der war ein Uhr. Es ist so witzig, weil ich spreche in mein aktueller Programm in Please Don't Stop the Music über diese Zeiten auch. Und dann Leute kommen zu mir und sagen, erinnerst du? So Leute, Leute, die ich damals kennengelernt habe, lange nicht gesehen. Oder jemand wie eine meiner ältesten Freundinnen überhaupt, Adriana Alteras, die wunderbare Autorin und Schauspielerin. Und Adriana sagt, erinnerst du, der war ein Uhr. Da war ein Riesenuhr. So, man hat immer gewusst, wie spät es war. Und sie musste immer, ich glaube, um 5 waren die zu, und sie musste dann um 6 in Schwarzes Café einen Kaffee zu holen, bevor sie in die UdK gegangen ist. So, weil was Schwarzes Café war, 24 Stunden offen. An der Kahnstraße. Und so alle diese alte West-Berliner Geschichte kommen raus. Und ich denke, die waren wilde Zeiten. Und dann das Ding war, die Leute da drin. Ich habe echt gedacht, okay, damals habe ich niemand gekannt. Und jetzt, ich weiß, das war Blitze Bargeld da und Merritt Becker in ein Engelkostüm da. Und ich glaube, sogar Iggy Pop war oben.
Ja, bestimmt.
Und ich war wirklich so Alice in Wunderland. Ich war Alice in the Jungle. Das war, ja.
Aber eben nicht starstruck, sondern du warst ja auch part of the game.
Well, yeah, I mean, ich glaube, the game war, alle waren in the game. The game war, wir sind alle drin. Der war keine innen und außen. Wir waren, vielleicht ist es wie Berghain heute. I don't know, I've never been to Berghain. Aber so, ja, das war, wir sind alle hier, weil vielleicht war, wir waren in West-Berlin. Die Mauer war da. Und da war diese tanzende Vulkangefühl tatsächlich, wo man hat das Gefühl, okay, well, wenn die das bombardieren, wenn die endlich diese Atombombe werfen, Berlin wäre zuerst. So, let's dance. Und das war das klingt nihilistischer als es war, aber es war so ein bisschen okay. Und dann mit
fatalistisch eigentlich vielleicht.
Aber
ne?
Auch pragmatisch, was ein bisschen Berlin, diese Zeit war so ein bisschen fatalistisch, aber auch pragmatisch. Ich habe einfach Freunde gehabt und wir haben gut aufeinander aufgepasst mit, hast du genug zu essen, brauchst du einen kleinen Job, ja, hast du genug Geld, komm drüben, wir machen Nudeln, sowas. You know, das war... Irgendjemand hat mir einen Gin gekauft.
Irgendjemand hat mir einen Gin bezahlt. Heute würde man sagen, ja, pass auf, das ist keine K.O.-Tropfen drin. Das kannst
du doch
nicht trinken.
So ist es. Das war ganz andere Zeiten.
Also ich erinnere mich, ich war regelmäßig in Berlin. Ich kannte hier Adi und also so 2-3 Leute, die so wilde Leute, die nach Berlin gegangen sind. Und ich wusste, irgendwann würde ich hier auch sein. Ich würde eines Tages in Berlin wohnen.
Wo warst du vorher?
Ich komme aus Hannover.
Ja, habe ich gedacht, ja.
Und ich...
Irgendwann haben wir das gesprochen. Ach, Hannover.
Okay, habe ich gedacht.
Aber du sprichst so gut.
Okay, gut. Ja. Es gibt auch ein Hanover bei dir in
Hanover, Massachusetts.
Brockton, ne? Ja,
mit nur ein N aber.
Ja, deswegen habe ich auch Hanover gesagt.
Hanover.
Und in Berlin war immer, das ging immer unter die Haut, fand ich. Also im Positiven wie im Negativen. Ich habe hier auch Abstürze erlebt oder Leute sind an meiner Seite abgestürzt oder wie auch immer. Ne? Ich bin viel mit... Früher noch so mit Punks und als dann die Punk-Szene vorbei war, so, also das ist, da war viel, aber das war eben auch so dieser spröde Charme und das kann man jetzt auch im Rückblick, finde ich, mit diesen Augen von heute, sehe ich das nochmal ganz anders, wie wir alle mit unseren Erinnerungen umgehen. Die einen glorifizieren und idealisieren ihre Erinnerungen, die anderen finden vielleicht gar nicht mehr das, was sie da gesehen haben damals.
Aber da war aber eine wahnsinnig kulturelle, künstlerische, musikalische Szene.
Da will ich jetzt gerade drauf hinaus. Also das ist ja auch, und das ist, finde ich, ist so ein heikles Thema, es zu besprechen, weil schon damals wusste man, dass unglaublich viel aus der Improvisation heraus entstanden ist. Nicht nur aus einem Nihilismus oder Fatalismus, sondern okay, es ist kein Geld da, gut, du bringst Folie mit, ich habe hier einen Raum, den können wir heute Nacht mieten, du bringst eine Disco-Kugel, komm, wir machen eine Mundschau oder irgendwie was in der Art. Ne?
Ja.
Und das steht natürlich im krassen Gegensatz und das hat damals das Bild Berlins geprägt.
Ja.
Die Szene, die auch die Subkultur, gerade die Subkultur, an der sich dann, ne, die Subkulturen sind ja dazu da, dass sie dann plötzlich so die High Fashion und so weiter inspirieren. Und was hat die Subkultur davon? Nichts, gar nichts. Ja, die Viertel werden teurer, die Mieten werden unbezahlbar, das ist überall auf der ganzen Welt so. Aber es ist, finde ich, immer so ein interessantes Thema zu überlegen, okay, Berlin, jetzt gerade wieder aktuell, Gelder werden gestrichen, also es ist, wird total, dieser Kultur- und Kunstetat wird total zusammengestaucht, noch mehr. Dabei lebt die Stadt auch davon. Es ist wahnsinnig wichtig, dass es Ateliers gibt und bestimmte Institutionen und gerade.
Und bezahlbare Wohnungen, das ist.
Wohnungen, Ateliers, aber auch, dass es genug ausgebildete Kräfte gibt, die auch Kinder in Richtung Kunst und Kultur
so
führen,
wichtig.
Vielleicht momentan wichtiger denn je. Und dann kommen natürlich diejenigen, die sagen, ja, aber ihr habt es doch gezeigt und vorgelebt, dass man damals kein Geld
brauchte. Ja, aber das meine ich auch, obwohl da war nicht so viel Wohnungen, es war natürlich die Mauer war da, aber das war, man könnte eine Wohnung finden. Es war eine abgerockte Wohnung, aber man könnte irgendwie durch jemand ein Zimmer in ein WG oder, you know.
Unter Mietvertrag, unter Mietvertrag.
Und es war nicht 2000 Euro im Monat. Manchmal, wenn ich denke, oh my God, you know, ich gehe auch einfach eine Tasse Kaffee und man denkt, ich war neulich auf den Autobahnen zu irgendwelche Coffee Fellows und es war, ich glaube, 4,90 € für ein kleiner Cappuccino. Mhm. And I was like, wait a minute, that's 10 Mark für ein Tasse Kaffee? What the fuck, you know? So man muss das alles in einen sehen. Das ist nicht, okay, du kannst Kunst machen ohne Geld. Dann wir sind bei La Bohème, you know.
Ich denke, man muss die Voraussetzungen, also ich glaube, es ist wichtig, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Menschen hier, wie du sagst, dass sie hier leben können, was sie daraus machen und wie sie sich dann möglicherweise vernetzen. Die Digitalisierung hat natürlich irgendwie viele Nachteile gebracht, aber auch einige Vorteile, um auf sich als Künstlerin oder Künstler aufmerksam zu machen beispielsweise. Also da ist ja auch vieles gerade in der Veränderung, ne? Du musst nicht mehr eine gute Sängerin sein, um eine gute Platte aufzunehmen. Du musst keine gute Fotografin sein, um gute Fotos zu machen. Mhm. Auch da hat die Digitalisierung irgendwie so ganz eigene Regeln ins Spiel gebracht.
Ich glaube immer noch aber an die Macht von Präsenz, von einfach miteinander zu sein. Und klar, man kann digital miteinander zu sein, aber wenn ich sehe AI, you know, KI und so weiter, ich glaube an Menschen in einem Raum zusammen. Und das ist egal, ob das ist, Kinder zu belehren oder so die Möglichkeit, etwas zu geben, weil ich denke an mein Leben, was das mir gegeben hat. Erstmal Live-Theater zu sehen, erstmal Live-Musik zu hören oder für mich jetzt einfach zu musizieren mit anderen Menschen. Das ist, ich finde, wir müssen da zusammen sein. Und ich finde, wir brauchen Zusammenhalt. Das ist das, was diese Stadt braucht im Moment, ist Zusammenhalt.
Was dieses Land braucht.
Was diese Welt braucht.
Was diese Welt braucht.
Und was eigentlich dieses Universum braucht auch. Weil there is no Planet B.
Das sag mal Elon, der will doch Mars, hallo, let's go to Mars.
Let's fuck this one up and go on to the next one. Sorry, can I, ein kräftiger fuck you an Elon Musk, danke.
Also Elon, falls du diese Sendung hörst, hörbar at radio1.de. Du kannst ja... Oh. Gail Tufts war eine Kommunistin.
Ja,
so,
ja.
Vielleicht.
Sowieso, hm?
Guck mal, Foyer des Arts kommt jetzt.
Ja, there we go. Das ist apropos Leute in einem Raum zusammen.
Und ich glaube, es gibt wenige Songtitel, die so spektakulär sind wie dieser hier. Ein Haus aus den Knochen von Cary Grant. Wahnsinn. Max Gold hatte seine Finger da im Spiel.
Brillanter Max Gold, natürlich. Max ist, das war Max's Band zusammen mit Gerd Passemann, der Multi-Instrumentalist und Gitarrist extraordinaire. Und ich habe Max durch Annette kennengelernt und er hat mich eingeladen, so, oder Annette hat gesagt, brauchst du einen Job? Ja, komm, wir singen ein bisschen Backup. Ich war nie vorher in einem Studio.
Ola Meinecke war noch dabei,
ja. Ne? Ich habe den Ola haben diese Tage kennengelernt. Der Backup-Chor, das man hört, ist Annette Humpe, Ola Meinecke und Icke.
Und Icke, ich bin sehr gespannt. Ja, da wird sicherlich auch nicht nur Coca-Cola im Spiegel bläst. Also weiß ich nicht.
Nee, nicht so. So, I mean, so wild war es. Irgendwie, wir haben gefeiert, aber das war nicht hardcore anything. Wir waren sehr softcore. Max hat mich, ich war dann zurück nach Berlin, nach New York, meine ich. Und Max hat mich angerufen damals und hat gesagt, möchtest du auf Tournee mit mir kommen als Backup-Sängerin? Das habe ich nie vorher gemacht. Ich habe so, natürlich ja, sofort ja gesagt. Und wir haben, ich glaube, 27 Städten in 28 Tagen. Das war so 87.
Und die Mauer stand noch, ne?
Die Mauer stand noch. Es war so, und es war so ein Tour. Es war so Stuttgart, Kiel, Dortmund, Hannover. Und es war so, wenn ich noch einmal Porto Westfalica gesehen habe, ich kotze an. So, und ich habe kein Deutsch gehabt natürlich. Und eine meiner erste deutsche Sätze waren, schimmeliges Brot ist selten ein Vergnügen. Muss ich singen. Auch in diese strange harmonies auch. Und, aber es war, wir haben einen kleinen Bus, einen kleinen Bulli und sind durch die Republik gefahren und es war eine große Erfahrung für mich. Ich glaube, wir waren so 6 Männer und ein Hund und ich. Und, aber die haben gut auf mich aufgepasst, und Max war ein Rockstar damals. Und wir haben ein Doppel-Live-LP aufgenommen in Metropol hier.
Ach.
In The Loft.
Ja.
Für die Leute, die das vielleicht erinnern. Aber das war so cool. Das ist mein einziges Mal als Backup-Sängerin auf Tournee. Ich würde das nie vermissen wollen. Das war toll. Es war ein großer Learning. Ich habe einfach viel, viel gelernt da. Und
du bist dann häufiger in Berlin gewesen und bist eine Zeit lang hin und her gependelt.
Ja, ja.
Und dann hast du ein Engagement bekommen. Von der Tanzfabrik, glaube ich.
Ja.
Und hast dann in Kreuzberg ein Theater gemietet. Das ist auch so zauberhaft. 91 war das. Du musstest abends 75 Mark zahlen.
Ja.
Für Miete sozusagen, die du wieder reinspielen musstest. Hast dafür einen Techniker gekriegt und, glaube ich, diesen ganzen Lichtkram und so weiter.
Vier Lichter, ein Lichttechniker in der Schlüssel zum Draußenklo. Es war sehr schön.
So,
es ist immer noch das The English Theater jetzt. Damals hieß es
Italian
Friends of Italian
Friends
Opera.
Of Italian Opera.
Und 75 Mark, da war, ich glaube, 75 Sitzplätze. So, das war irgendwie do the math. Und ich habe gedacht, okay, ich habe schon in New York meine eigene Abende angefangen zu machen. Und so eine Mischung aus Musik und Comedy, was ich eigentlich jetzt immer noch mache. Und war lustig.
Wann ging das mit dem Quatsch Comedy Club los? Denn das ging damals, hieß der Sender noch Premiere.
Ja.
Ich weiß das, weil ich da auch mal gearbeitet
habe. Ja.
Und das war es sozusagen das, was jetzt Sky ist. Und da gab es ein unverschlüsselt gesendetes Programm, das hervorragend war, mit ganz unterschiedlichen kulturellen Formaten, ganz, ganz tolle Talksendungen, Kunst- und Kultursendungen und eben auch Guido Thomsen wirst du noch kennen, das war damals der
Produzent.
Ja, der Produzent vom Quatsch Comedy Club, Thomas Hermanns, hast du ja schon genannt.
Ja, und Thomas, wie gesagt, wir haben uns vorher kennengelernt. Mhm. Er war immer noch in Hamburg, ich war in Berlin und er hat gesagt, du, ich habe diese Show und ja, er hat gewusst, ich brauche einen Job und er hat gesagt, komm, du, ist es ein Comedy-Ding? Ich habe gesagt, ich bin kein Stand-Up-Comedian. Er hat gesagt, ist es okay, wir nehmen die Nummern, dass du magst, die Monologe, dass du magst oder die Geschichte, dass du erzählst zwischen die Lieder, we will deutsch them up and you will learn them wie Musik. Auswendig.
Super.
And that was the Anfang von Dinglish. Und erstmal habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Er hat gesagt, du kriegst 4.000 Mark für jede Nummer. I was like, okay.
Es funktioniert. Ich weiß es.
I'll do it. So.
And war das nicht auch so, dass das eins...
Oder 2.000, 4.000, ich weiß nicht, was
es war. War es nicht so, dass ihr mal in einen Raum kamt und da gab es keine Bestuhlung? Weil
das war die, als die Club schon eröffnet war. Er hat angefangen in Hamburg, im Imperialtheater, Quatsch Comedy Club, einmal im Monat zu machen. Und das war die erste Gruppe. Das war Michael Mittermeier, mich, Ingo Appelt, Käthe Lachmann, Ole Lehmann, Dietmar Budinski, The Wonderful, leider nicht mehr da. So wir waren diese Truppe. Und wir kommen an in Köln. Und da war ein kleiner Club. Und wir kommen rein. Und der war keine Bestuhlung. Und Michael fragt die Veranstalterin, aber wo sitzt das Publikum? Und sie sagte, das ist Stand-Up-Comedy, das Publikum steht doch. Und meinte das ernst. Das war kein Witz. Man glaubt, dass heute ist eine ganze Industrie, aber damals war das ganz, ganz neu.
Hat sich denn eigentlich mit dieser ganzen Industrie auch das Verhältnis der Deutschen zum Humor verbessert?
You know, es ist immer noch spaltenmäßig. Es gibt Kabarett und das ist anders als Stand-up und das ist anders als Spoken Word oder Slam Poetry. So es gibt verschiedene Spalten. Yes. Was gut ist, es gibt ein bisschen etwas für allem. Und das war natürlich Thomases Idee, was er aus New York gesehen habe. Okay, wir machen 4 Comedians, die machen alle 10 Minuten. Wenn du das nicht magst, geh weg, krieg ein Bier, komm zurück. Und ich finde, das ist im größten Sinne, er hat auch so viele Leute, ich bin sehr, sehr dankbar für Thomas. Er hat so viele Karriere
befördert, auf jeden Fall, den Weg gebracht.
Und auch, ich finde, das ist toll, weil das ist, wenn Stand-up-Comedy am besten ist, ein bisschen Außenseiteblick. Und das ist egal, ist man schwul, ist man eine Frau, ist man türkisch abstammig, whatever, ist man ein Refugee oder auch wie immer. Es gibt eine Plattform für dich. Und unbedingt jetzt Follower und Leute und Fans und Leute, die dich hören wollen. Ich finde, es gibt viele großartige, es gibt etwas für jeden Geschmack. Und es gibt Dinge, das ist nicht my cup of tea. Ich kenne die Hefte nicht mehr. Mhm. Es gibt so viel. Der war ein großer Artikel in die Süddeutsche letzte Woche über die verschiedenen englischen Comedy-Abende hier. Ich war echt so, fuck. Ich habe so mit dieser verdammten deutschen Sprache gekämpft über den Jahren.
Heute kommen sie einfach hin und machen es auf Englisch und haben Erfolg.
Ist doch toll. Aber ist auch cool. Ich habe gedacht, ich möchte eine ganze Woche jeden Abend so ein anderer Englisch nur ins Publikum zu sitzen.
Gute Idee.
Und guck mal, was die machen. Weil ich finde das so viele Stimmen. Wir brauchen verschiedene Stimmen. Das brauchen wir.
Ich sehe es auf Insta ganz oft. Das sind dann wahrscheinlich oft amerikanische Clubs. Aber das reicht mir dann schon, dass ich manchmal nur so 90 Sekunden von jemandem sehe. Ja. Und ich bin total geflasht und denke, mit welcher Nonchalance, welcher Leichtigkeit aus der Lameng. Einfach so 2 gute Pointen, ein bisschen was dazwischen, hervorragende Leute, die wahrscheinlich irgendwie hier in Europa oder in Deutschland möglicherweise nie bekannt werden.
Vielleicht doch. Und ich finde, was es gut ist, es gibt uns, ein gutes Stand-up-Comedian gibt man immer einen anderen Blick, öffnet ein Fenster zu sagen, guck so, ein anderer Point of View. Und es ist gut, dass wir haben so viele verschiedene jetzt.
Apropos viele verschiedene, auch dein, wir würden jetzt über dein aktuelles Programm sprechen, das sehr, sehr verschiedene Komponenten oder beziehungsweise verschiedene Jahrzehnte vereint. Aber vorher spielen wir einen Song und nicht zufällig ist es der hier, All My Red Dresses. Er hat was zu tun mit dir als Sängerin und Marianne Lux, von dem du schon gesprochen hast, der Komponist und Pianist. Er hat aber auch was mit Body Positivity zu tun. Was?
Ja, ich realisiere über den Jahren, ich habe ein bisschen Yo-Yo. Ich habe mein ganzes Leben habe ich gekämpft mit mein Gewicht, mit diesem Gefühl, bin ich dünn genug? Ist so diese genug, bin ich jung genug, bin ich dünn genug, bin ich deutsch genug, spreche ich Deutsch gut genug, ich weiß nicht, bin ich zu laut, weil ich habe das gehört von deutschem Fernsehen sehr oft am Anfang meiner Karriere. Du bist zu laut, du bist zu viel, du bist zu, Frau Müller in Bielefeld versteht dich nicht. Too much. Und denn irgendwann war ich auch zu alt. Und es hat mich wirklich wehgetan. Und damals, da war nicht so eine Konversation. Wir haben nicht gesprochen darüber. Auch nicht unter Kollegen. Da war nicht so viel Kolleginnen, um einen Austausch darüber zu haben. Das hat Gott sei Dank verändert mit Gerborg Janke, als Stimmt. die Ladies Night gemacht hat. Sie hat uns ein Forum gegeben, wo wir mindestens nachher über ein Glas Wein über dieser Scheiß sprechen könnte. Und jetzt, das kommt vorne jetzt. Und das ist, ich finde das alles sehr, sehr positiv. Trotzdem, ich sehe meine jüngere Kolleginnen mit genau dieselben Probleme. Egal wie viel Body Positivity wir haben in die Welt. Jetzt mit TikTok und Insta und whatever. Es gibt all these challenges. Kannst du so dünn sein? Kannst du nicht essen? Kannst du the thigh gap challenge?
Zwischen den Oberschenkeln so eine Lücke.
Du musst eine Lücke haben. Du musst. Und ich denke, ich habe gedacht als Feministin und jetzt mit 64, waren wir nicht durch mit das? Und nein, ich sehe mein Patenkind, sie ist 17, sie wird 18. Und ich sehe auch diese ganze Struggle mit Magersucht, mit Essensstörungen, was das tut mit einer jungen Frau. Und denn ich habe einen Tag, habe eine Gala irgendwo, und ich suchte, ich liebe die Farbe Rot, ich trage oft auf der Bühne roten Kleider, und ich habe einfach durch diese verdammte Kostüm, ich habe nichts gefunden, das mich passt. Und nicht nur körperlich, aber es war, wir kennen alle diese Momente. Nee, was trage ich heute? Und das Lied ist einfach über, wie pass ich rein? Und wenn sind wir alle genug?
I must confess, I tried all my red dresses on, trying to find one that fits. Fancy ones, tight ones, the big and the bright ones. Can't find it, but still I can't quit.
Sie werden in 2 Jahren, wenn Gail von einem Pressetermin zum anderen mit einem ihrer Helikopter fliegt, wird irgendwann die Frage kommen, und wann haben Sie zum ersten Mal gesagt, doch, ja, ich schreibe mein eigenes Musical?
Ich sage, ich war bei Bettina Rüst, bei Hörbar Rüst, und sie hat gesagt, schreibe es doch.
Du musst dein eigenes Musical machen.
Das würde ich sehr gerne machen.
Unbedingt.
Das würde ich sehr, ich habe große Furcht, ein bisschen, einen großen Respekt für die Leute, die das machen, aber natürlich, ich habe auch eine wahnsinnig Songwriting-Partner in Marian. Und Marian hat schon Musicals jetzt gemacht, ich würde das sehr gerne mit ihnen machen. It's so funny. Ich bin so dankbar, dass ich Marian gefunden habe. Ich sage in die Show als Witz, wer kann eine amerikanische Entertainerin in ihre Wechseljahre-Probleme, Post-Wechseljahre-Probleme besser verstehen als ein junger Schwule aus den Osten. Aber Marian aus Bad Freienwalde hat mir so viel und gibt mir immer so viel, weil ich glaube, wir sind so anders, dass wir treffen uns in die Musik.
Please don't stop the music.
That's right.
Heißt dein Programm. Ein Trip durch, klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, 7 Jahrzehnte.
Ja.
Aber na klar, du hast irgendwie...
The sieben Dekade of my life, ich sage immer, ich habe echt gedacht, ich habe gesucht, was mag ich für einen Abend? Und dann habe ich gedacht, 60er, 70er, 80er, 90er, Nuller, Zehner, what the fuck? Es war so, 7. Und es war einfach ein guter Hook. Jeder Jahrzehnten von meinem Leben und dann auch von der Musik, die mich geprägt hat. Manche sind Covers und manche sind Lieder, die ich mit Marian geschrieben habe.
Ja, denn Don't Go von Yazoo hast du jetzt hier mitgebracht. Und das wird aber auch, glaube ich, Teil deines, ist auch im Programm drin. Ne?
Weil ich finde, Marian und mir sollte Yazoo. Yazoo war auch so zwei Menschen auf der Bühne. Alison Moyet. Und wie heißt er, der in Erasure? Vince Clark?
Ja.
Vince, ja. Die waren einfach so ein Duo, two Leute in einer Tastatur. Und ich benutze das einfach, Dinge zu erzählen.
Und dich zu begleiten. Das heißt, es gibt, ich denke mal, es wird in der Mitte eine Pause geben und dann wird es einen ersten Teil geben, der wahrscheinlich dann chronologisch läuft?
Es gibt einen ersten Teil und es endet mit dem Mauerfall und ich spiele die Mauer.
Du bist eine Mauer. Ich habe dich gesehen, du machst das sehr gut. Du hast vor allen Dingen auch gesagt, irgendwie, also du machst natürlich auch eine Anspielung an aktuelle amerikanische Politik, ne? Und jetzt wollen sie mich rüberschicken und wollen sie in Mexiko oder Richtung Mexiko wieder aufbauen.
Genau.
Ja, Mauern sind aktueller denn je. Das Mauerkostüm. Du siehst super aus in diesem Mauerkostüm.
Ich habe das von meinem wunderbaren Kollege, ich vermisse ihn so sehr, Dirk Bach, der wunderbare Performer. Er hat gesagt, trage ein witziges Kostüm. Es macht Spaß. Und seitdem in alle meine Shows, ich war ein Kartoffel, ich war ein Kastanie, ich bin jetzt die Mauer. Ich finde, es macht ein...
Gut, was müssen wir noch wissen über Please Don't Stop the Music?
Ich hoffe, dass es ist empowering. Ich weiß, wir sind in, sagen wir, nicht unkomplizierte Zeiten im Moment. Und es ist schwierig, optimistisch zu bleiben. Ich liebe die Name von Dua Lipas neue Platte, Radical Optimist. You know? Ich finde, man muss einfach hoffnungsvoll bleiben, auch... Das Grund, warum ich das Please Don't Stop the Music genannt habe, kommt auch von meinem Patenkind. Ich werde 65 dieses Jahr, was für mich auch surreal ist, weil ich gehe nicht in die Rente, no chance. Das ist, Gott sei Dank bin ich gesund und ich liebe, was ich mache und ich mache, was ich liebe und so. Und ich möchte kein Anti-Aging-Programm machen, aber ich möchte auch besonders die Frauen im Publikum sagen, hey, ihr seid wunderbar und geil und wir brauchen uns. Die Welt braucht uns mit voller Energie. Now's not the time to stop. In diesem Sinn auch, bitte hör nicht auf mit der Musik. Bitte lass die Musik nicht. Ich möchte tanzen, ich möchte leben, ich möchte auch mit Leute tanzen. Und einfach diese Gefühle, geb nicht auf. Gib nicht auf jetzt. Ich habe gesagt, alle diese Dinge waren in meinem Kopf. Und ich habe gesagt, was nenne ich dieses Programm? Und sie guckt mich an, das war vor ein paar Jahren, wie ein 14- oder 15-Jährigen einem anschaut und sagt, please don't stop the music. Klar.
Gut.
You know, singing Rihanna.
Stimmt.
Sollte man auch, es ist ein Wagnis, aber ich mag das. Und ich mag das. Marian mag geile Musik, weil er mag eigentlich Filmmusik. Er ist Filmkomponist und er mag immer so, es ist nicht nur am Klavier, so ist nicht ein Chansonabend, er mag große Soundteppiche für mich. Und Christopher Tolle, unser Regisseur, ist einfach geil. Wir probieren in einem ganz kleinen Raum eine ganz große Show zu machen.
Also ihr werdet wirklich, also ich habe so viele positive Kritiken auch gelesen, auch die Berliner Morgenpost hat euch frenetisch gefeiert und gerade auch dich als Entertainerin. Also insofern, wer sich das ansehen möchte, Please Don't Stop the Music mit Gail Tufts am 8. März im Nikolaisaal in Potsdam. Es wird Auftritte geben zwischen dem 24. Juni, wie man sagt, bis zum 5.7. in der Bar Jeder Vernunft hier in Berlin. Und dazwischen bist du auf Tour in ganz Deutschland. Man kann die Termine natürlich googeln, einfach online. Das Programm heißt Please Don't Stop the Music. Und wir enden jetzt mit Break My Soul.
Yes, Beyoncé. God bless Beyoncé. Ich finde, sie ist einfach so ein... Ausnahme, die Picasso auf unserer Zeit ein bisschen, was sie mag als Produzentin, als amerikanische Songschreiberin. Ich finde, sie ist einfach grandios. Und dieses Lied hat mich, wenn wir sagen, ich tanze jeden Morgen, wer in diese dunklen Zeiten, dunkel für die Welt, dunkel, weil das Wetter hier in Nordeuropa, denn mag das an, ganz laut, und tanzt die ganze Ding durch, dein Tag wird besser danach.
Also ich habe das heute gerade gepostet. Leute, wenn es euch schlecht geht, wirklich Kopfhörer aufsetzen, zwei Songs tanzen und schon geht es euch besser. 100%ig. Probiert es einfach mal aus und Ihr werdet es sehen. Gail, es war natürlich ganz erwartbar eine sehr, sehr große Freude
Dankeschön.
Mit dir. Vielen Dank für all Ebenso. Die schönen Geschichten und Inspirationen.
Danke
und
dir für jeden Sonntag bin ich glücklich.
Oh, danke.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.